Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon, der einer der rätselhaftesten Symphonien der jüngeren Musikgeschichte gewidmet ist. Die 9. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, die man wahrscheinlich nicht verstehen kann, wenn man nicht versucht hat, sich auch den vorangegangenen Werken, die alle irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, zu nähern. Die 9., 1945 entstanden, durchaus bestelltermaßen, als Siegessymphonie im Rahmen der Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland. Sie ist alles andere geworden als das, was sich Diktator Josef Stalin wohl erwartet hatte. Symphonie Nummer 9. Wer hätte da nicht an Beethovens 9. gedacht mit ihrem triumphalen Schlusschor? Was Schostakowitsch geliefert hat, war sozusagen genau das Gegenteil. Was hätte sich Stalin denken müssen, wenn er die folgenden Takte, mit denen die 9. Schostakowitsch beginnt, gehört hat? Leicht, spritzig, elegant, amüsant, was immer man will, aber jedenfalls nicht heroisch, vaterländisch, keine Eroica, eher eine Parodie auf die fröhlichen Wiener Klassiker, die es ja auch gibt, hat Schostakowitsch mit dieser 9. Symphonie, zumindest mit Teilen dieser 9. Symphonie, geliefert. Stalin musste sich geohrfeigt fühlen, denn immerhin, die anderen führenden sowjetischen Komponisten haben anno 1945 entsprechend pathetische Stücke geliefert, um den Sieg über Deutschland zu feiern. Und von Schostakowitsch kam das, was wir eben gehört haben. Der Komponist war ja schon durch die Terrormethoden des stalinistischen Regimes in die Knie gezwungen. Seine avantgardistisch fortschrittliche Phase, in der er mit der Oper Lady Macbeth von Tschensk Triumphe gefeiert hatte, die wurde ja jäh beendet durch ein Verdikt Stalins, durch einen Artikel Chaos statt Musik, den Stalin, wenn schon nicht selbst geschrieben, so zumindest beauftragt hatte. Die 4. Symphonie, in einem ähnlichen Stil komponiert wie Lady Macbeth, die musste Schostakowitsch vor der Uraufführung zurückziehen. Quasi als Wiedergutmachung, als eine Art tönende Unterwerfung unter die kulturpolitischen Vorgaben des Regimes, hatte er seine 5. Symphonie komponiert und darin zumindest vordergründig jenen pathetischen, vaterländischen Ton gefunden, den man sich von einem sowjetischen Komponisten erwartet hatte. Diese Musik mit der die 5. Symphonie beginnt, die 1937 triumphal zur Uraufführung gekommen ist, die trägt auch für uns heute relativ schnell dechiffrierbar die Handschrift des Komponisten Dmitri Schostakowitsch. So klingt Schostakowitsch. 2 Jahre später veröffentlicht Schostakowitsch seine 6., viel kürzer als die fast einstündige 5., aber zumindest in den ersten Takten sehr verwandt anhebend. So beginnt die 6. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, die ursprünglich in den Skizzen eigentlich eine große Symphonie inklusive Schlusschor auf Wladimir Iljitsch Lenin werden sollte. Von diesem Plan ist Schostakowitsch aber dann abgerückt. Er hat im Schaffen jener Jahre nach dem grausamen Erlebnis mit dem Verbot seiner 4. Symphonie und der Oper Lady Macbeth gelernt, zwischen den Zeilen zu komponieren. Vordergründig, offenkundig, staatstreu und den kulturpolitischen Vorgaben treu, die in der Sowjetunion Stalins geherrscht haben. Aber Freunde und Kenner, die sollten schon dechiffrieren können, dass es Schostakowitsch da nicht um hehre sowjetische Ziele gegangen ist, sondern durchaus auch um sehr subjektive Botschaften, auch subjektive Botschaften seiner eigenen Befindlichkeit. Seine Leiden, seine Verzweiflung hat er in Klänge gegossen. So gibt es zum Beispiel im ersten Satz dieser 6. Symphonie, deren Beginn wir gerade gehört haben, zwar auch große Steigerungen wie in der vorangehenden 5., aber diese Steigerungen entladen sich nicht. Sie brechen in sich zusammen. Und im ersten Satz gibt's dann eben plötzlich Musik, die seltsam aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Die Holzbläsersoli ziehen ihre einsamen Kreise. Die Zeit steht still.
Yeah.
Diese Musik scheint zu warten, in sich zu ruhen und jedenfalls gibt sie ihre Absichten nicht auf den ersten Blick preis. Es ist oft bemerkt worden, dass diese sechste Symphonie von Schostakowitsch keinen ersten Satz besitzt. Dieser langsame erste Satz, eigentlich das Adagio, mündet in ein Scherzo und ein Finale, die zusammengenommen kürzer sind als das Adagio und die führen von brillanter Steigerung zu brillanter Steigerung. Oft genug werden sie zu einem virtuosen Orchesterakt, der dann taxfrei aufs Konto des Dirigenten gebucht wird. Das Finale steigert sich, ja wohin eigentlich? In einen Zirkus? Wir halten im Jahr 1939. Bisher hatte Schostakowitsch auf die Repressionen im eigenen Land musikalisch reagiert. Aber nun bricht Hitler einen Krieg vom Zaun. Zunächst tangiert er die Sowjetunion nicht, man hat ja einen Freundschaftspakt geschlossen. Aber der sollte natürlich nicht lange halten. Eine der grausamen Folgen des Überfalls auf russisches Territorium war dann die Belagerung Leningrads. Das war Dmitri Schostakowitsch, der diesem historischen Ereignis ein dauerhaftes künstlerisches Denkmal gesetzt hat. In Leningrad, wo er im Jahr 1906, da hieß die Stadt natürlich noch St. Petersburg, geboren wurde, da hat der Komponist begonnen, seine siebente Symphonie zu schreiben. Und zwar als eine Art symphonischer Durchhalteparole. Der Beginn bricht auf, forsch, siegessicher, aber auf einen Weg ins Ungewisse. Schostakowitsch erinnerte sich selbst an die Kompositionsphase. In kurzer Zeit hat er im belagerten Leningrad die ersten drei Sätze des Werks skizziert gehabt. Und er schreibt, als ich den ersten Satz schrieb, musste ich auf die traditionelle Durchführung verzichten und an ihrer Stelle eine neue, kontrastierende Mittelepisode setzen. Eine solche Form ist, wie mir scheint, in der symphonischen Musik nicht häufig anzutreffen. Diese Idee entwickelte sich aus dem Programm des Werks. Tatsächlich ist Schostakowitsch mit diesem ungewöhnlichen Satz einer der spektakulärsten Effekte der jüngeren Musikgeschichte gelungen. Er beginnt wie der Bolero von Ravel in äußerstem Pianissimo, über ständigem rhythmischen Getrommel. Unverkennbar an Ravels Bolero orientiert, steigert sich diese Episode aufs Grausamste. Die Melodie lässt Fragmente aus Hitlers Lieblingsoperette Die lustige Witwe hören. Im Wesentlichen aber geht es bei der ununterbrochen anschwellenden Dynamik um die Schilderung des herannahenden feindlichen Heeres. Auf dem Höhepunkt ballt sich der Orchesterklang zu einer bis dahin im Konzertsaal völlig unbekannten Intensität. 8 Hörner, 6 Trompeten, 6 Posaunen sind aufgeboten, dazu Schlagwerk und ein riesiger Streicherchor im äußersten Fortissimo. Das ist erbarmungslose Musik, infernalische Musik. Diese Musik ist in einem wahren Schaffensrausch entstanden, und zwar mitten in der grausamen Situation der Belagerung in Leningrad. Der Komponist schreibt: Den ersten Satz beendete ich am 3. September, den zweiten am 17. und den dritten am 29. Ich arbeitete Tag und Nacht, manchmal fielen Bomben rundum und die Flugabwehr trat in Aktion. Aber ich unterbrach meine Arbeit nicht für einen Augenblick. Am 25. September feierte ich meinen 35. Geburtstag. Und an diesem Tag habe ich mehr als sonst gearbeitet. Es ist nicht nur Kriegslärm, was da tönt. Auch die Ungewissheit, das Bangen, die Ruhe und die Angst zwischen den immer wiederkehrenden Angriffen. Der gespenstische Schluss des 3. Satzes spricht Bände. Die Bassklarinette und andere Holzblasinstrumente ziehen ihre Kreise, umflattert, umschwirrt von seltsamen Spukgestalten. Alles leise plötzlich. Die Musik läuft ganz still in sich gekehrt aus. Seltsam positiv, möchte man meinen, fast fröhlich gestimmt, irreal in den letzten Takten. Thank you. Erst im Oktober 1941 hat Schostakowitsch zugestimmt, dass er mit seiner Familie evakuiert wird aus Leningrad. Bis Dezember ist die 7. Symphonie dann vollendet mit einem Finale, das triumphal klingt, siegesgewiss und das in jener Zeit nicht nur fürs russische Publikum ein Hoffnungsschimmer war, aber auch nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer. Auch in Amerika hat sich die Kunde von einer neuen Schostakowitsch-Symphonie, die mit Leningrad zu tun hatte, verbreitet und die Dirigenten prügelten sich geradezu um das Recht der amerikanischen Erstaufführung. Arturo Toscanini hat das Rennen gemacht und die Radioübertragung ist zumindest in den USA eine Sensation gewesen. Der Mitschnitt existiert bis heute. Tatsächlich ist diese 7. Symphonie dann auch im belagerten Leningrad gespielt worden. Man hat die Noten quasi in einer Kriegsaktion in die Stadt gebracht. Und was das für die Menschen in der belagerten Stadt bedeutet hat, das können wir wahrscheinlich gar nicht mehr ermessen. Man war am Verhungern, hörte aber Signale aus der Welt da draußen, die das Schicksal der Belagerten nicht aus den Augen verloren hatte. Das Publikum konnte den Vormarsch des Feindes auch in der Musik hören und es bekam die tröstliche Botschaft von der Hoffnung auf einen Sieg gleich mitgeliefert. Schon bei der Uraufführung in Moskau war man mitten im Kriegsgeschehen gewesen, buchstäblich. In der Pause zwischen dem zweiten und dritten Satz musste Fliegeralarm gegeben werden, aber ein zeitgenössischer Bericht verkündet, niemand ging aus dem Saal. Die Symphonie wurde zu Ende gespielt und der Komponist triumphal gefeiert. Ein sowjetischer Musikwissenschaftler hat seine Eindrücke dann später zusammengefasst. Das mächtige Finale, das den Sieg über den Feind ankündigt, schuf eine unvergessliche, mitreißende Atmosphäre. Die stürmischen Ovationen gingen über in eine leidenschaftliche Manifestation patriotischer Gefühle und in Begeisterung über das Talent unseres großen Zeitgenossen. Eine Art symphonischer Durchhalteparole stellte dann auch die 8. Symphonie 2 Jahre später im Jahr 1943 dar. Sie ist entstanden unter dem Eindruck der Schlacht um Stalingrad. Hier herrscht erneut der pathetische Ton, den man von vaterländischer Musik unter Stalin verlangt hat, aber wie immer bei Schostakowitsch ist dieser Ton vielfach gebrochen, unterminiert von Zwischen- und Untertönen. Das Scherzo, das nun wirklich alles andere als scherzhaft genannt werden kann, ist ein donnerndes, dröhnendes Schlachtengemälde zur Furcht vom Lärm einer unbarmherzigen Schilderung einschlagender Granaten. Auf dem Höhepunkt mündet die Musik unversehens in eine langgezogene Melodie. Wir sind plötzlich im 4. Satz der Symphonie gelandet, eine Passacaglia, deren Thema das immer und immer wieder in neuer Gestalt wiederholt wird, unisono im vollen Orchester vorgestellt wird.
Thank you.
Diesem Lamento folgt nun nicht wie in der 7. Symphonie ein zuversichtlich strahlender Schluss, sozusagen eine Siegesutopie. Das Finale der 8. hat wahrscheinlich auch das Uraufführungspublikum ratlos zurückgelassen. C-Dur, wie in der vorangegangenen Leningrader Symphonie, aber eben nicht strahlend sieghaft, sondern still, vollkommen zurückgenommen, wie das Klangbild einer ruhigen, schönen Landschaft. Das kann befreiend wirken, wahrscheinlich. Man kann es aber auch hören wie das Abbild eines menschenleeren Planeten. Wie Grabesruhe. Knapp 2 Jahre hat es noch gedauert. Das Jahr 1945 bringt den Sieg. Der große vaterländische Krieg war gewonnen und es ging ans Feiern. Die Dichter hatten Epen und Hymnen zu schreiben, die Komponisten Siegessymphonien. Sergei Prokofjew hat in jenem pathetischen Stil der Kriegstage seine 5. komponiert. Seine Musik ist nur auf den 2. Blick als subversiv zu erkennen. Und auch das nur momentweise, da steckt sie voller Widerhaken. Aber was tut Schostakowitsch? Keine Spur von großem Pathos wie in den Durchhaltesymphonien der Jahre 41 bis 43. Seine 9. aus dem Jahr 1945 beginnt wie eine freche, spritzig geistreiche Parodie auf die fröhlichsten Werke der Wiener Klassik. Wie schon gesagt, den Anfang haben wir bereits gehört. Und der Schluss des 1. Satzes, der treibt dieses tolle Treiben auf die Spitze. Thank you. Schon 5 Minuten dauert dieser Kopfsatz der 9. Schostakowitsch. Was sollte Stalin damit anfangen? Die gewaltigen Ecksätze der Leningrader Symphonie, die hatten 5-mal so lang gedauert. 25 Minuten, so lange dauert die 9. Symphonie nicht einmal in allen Sätzen miteinander genommen. Auch der 2. Satz kommt völlig harmlos daher mit bukolischen Bläsersoli. Danach versucht die Musik zu tanzen, aber es ist kein Freudentanz. Eher ein mühsamer Walzer, bei dem die Tanzenden die Füße gar nicht weit von der Erde wegbekommen. Und wenn sich Josef Stalin nicht schon bis dahin provoziert gefühlt hat, was sollte er vom folgenden Scherzo halten am Siegestag, am Triumphtag? Auf diese Musik hat sich in Moskau anno 45 wahrscheinlich niemand im Saal wirklich einen Reim machen können, als sie zum ersten Mal erklungen ist. Der Freund und Wegbegleiter Jewgeni Mrawinski, der als Chefdirigent der Leningrader Philharmoniker so viele bedeutende Schostakowitsch-Uraufführungen betreut hatte, der hat die 9. nach dieser Premiere nie wieder angegriffen. Vielleicht war ihm die offenkundige Brüskierung des Diktators Stalin durch den Komponisten politisch doch ein bisschen zu heikel? Das fröhliche Treiben der Musik, das hält nämlich nach und nach inne und weicht einem Klagegesang, der unvermittelt in einen blechgepanzerten Choral übergeht. Thank you. Der vierte Satz hat begonnen. Kein Finale wie in der klassischen Symphonie, obwohl die neunte bis jetzt so klassizistisch dahergekommen ist. Ein Einschub eher, rätselhaft verhalten, wie ein riesiges symphonisches Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen wiederum, das mündet in den höchst fröhlich klingenden Beginn des eigentlichen Finalsatzes. Ein Fagott-Solo, das harmloser nicht sein könnte. Als wäre gar nichts passiert. Als hätten uns nicht Trompeten und Posaunen gerade eine Ahnung vom jüngsten Gericht inmitten der zuvor so klassizistisch gearteten Symphonie gegeben. Aber eben, das ist der einzige Moment, in dem man irgendwie eine Beziehung zur jüngsten Geschichte herstellen könnte. Schon ist das wieder vergessen. Immerhin scheint der Finalsatz hin und wieder auch von etwas gefährlicheren Tönen unterminiert. Aber zuletzt ringt sich das Orchester zu einem taumelnden Furioso auf. Und reichlich gezwungen, muss man sagen, klingt diese Apotheose, die offenkundig keine sein will. Da hast du deinen S-Dur-Schluss, scheint Schostakowitsch Stalin zuzurufen. Eine Eroica war das dennoch nicht, was du gehört hast. diese symphonische Mutprobe, eine Jubelsymphonie, die keine Jubelsymphonie sein wollte. Das hat Stalin mit Sicherheit erkannt und gehört. Aber glücklicherweise ist diese Mutprobe folgenlos geblieben für den Komponisten, der zu Lebzeiten des Diktators keine Symphonie mehr geschrieben hat. Mit der 10. beginnt dann im Todesjahr von Stalin ein neuer Abschnitt im Leben und im Schaffen Schostakowitschs. Er hatte Stalin überlebt und ihm mit der 9. sogar eine lange Nase gedreht. Mutig sozusagen durch die symphonische Blume. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.